ein für den nächsten Gottesdienst. Ich schaue immer nach vorne. Nach hinten schaue ich nicht, aber ich verlerne nach hinten zu schauen. Ich habe auch hinten keine Augen. Ich fahre nur nach vorne. Also ich habe in Turin und Mailand in Italien Autofahren gelernt. Weißt du, das überall, wenn es irgendwo gekracht hat oder Karambolage gegeben hat, es waren immer die Ausländer. Und ich habe mich gefragt, warum fahren die Italiener so gut und nur die Ausländer, bei denen kracht es. Dann habe ich einen Taxifahrer gefragt, einen Italiener, sagt mir das Geheimnis, ihr fahrt so gut und wir Ausländer haben immer Pannen und Pech und da kratzen einen an und stoßen einen an. Dann sagte wir Italiener, wir schauen nur geradeaus. Wir schauen nicht nach links und nicht nach rechts und nicht nach hinten. Und wir fahren nur geradeaus. Und deshalb ist mir auch so wichtig, Kind Gottes, schau nach vorne, dann bestehst du deinen Führerschein. Und da gibt es keine Karambolage, weder dem Nachbar noch Nachbarin oder doch mit denen, die dir nachfahren. Die müssen selber aufpassen. Nach vorne schauen. Ich schaue nach vorne und ich erwarte für die nächsten Tage Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Das Thema Mittwoch wird sein, die Kraft der Reinheit. Am Freitag wird das Thema sein, Worte sind Waffen. Du solltest deine Worte viel mehr auswählen, raussortieren, was das Wort ist. Macht liegt in deinen Worten. Also richtig sprechen, nicht nur irgendwas sprechen. Da die Bibel sagt, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Und so viele Menschen versündigen sich, legen sich fest oder verwünschen sich, verfluchen sich, richten andere, was auch immer ist. So, die Waffen deines Mundes. Die Zunge ist ein kleines Ding, aber richtet großen Schaden manchmal an. Am 1. Februar, und schon, wir haben schon einen Monat rum, 1. Februar wird das Thema sein, wie hört man die Stimme Gottes? Und am kommenden Sonntag dann, so Gott will und wir leben, Gottes mächtige Waffen. Fortsetzung von heute. Heute ist das Thema, wer Gott sieht, sieht immer das Beste. Die Herrlichkeit des Herrn. Und du bist so geblendet, so verblüfft, dir geht es genauso wie dem Petrus und den anderen Brüdern, die dort auf dem Berg der Verklärung waren. Herr, hier ist gut sein. Herr, hier ist gut sein. Lass uns Hütten bauen. Sobald du in der Gegenwart Gottes bist, vergisst du alles. Deine Kopfschmerzen, vergisst deine Probleme. In der Gegenwart Gottes löst sich alles auf. Halleluja. Und das ist wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wer Gott sieht, hat eine gute Sicht. Eine gute Aussicht für sein Leben. Der sieht das Gute, der sieht das Wahre, der sieht das Leben, der sieht die Fülle, der sieht die Schönheit. Wenn du Gott gesehen hast und schaust auf die Welt herunter, dann sagst du, wunderbar hast du diese Welt gemacht, Herr. Herrlich, mächtig, gewaltig, großartig. Selbst wenn du die Kleinigkeiten betrachtest, du bist fasziniert von der Herrlichkeit des Herrn. Aber zuerst musst du Gott sehen. Als ich mich bekehrte, für mich schien die Sonne ganz anders, der Mond war anders, die ganze Welt war anders. Und mein eigenes Leben war total anders. Wer Gott sieht, sieht das Beste. Und plötzlich lese ich das Evangelium, da singt man vom Sieg, da redet man von Freude, von Kraft und von all diesen guten Dingen. So, wer Gott sieht, der sieht die Fülle. Das ist alles für mich. Gott hat mir so viel Zusagen, so viel Verheißungen gegeben. Der sieht die Größe des Universums. Der kann, je mehr er von dem Universum begreift, desto kleiner wird er. Wir haben ja gesungen. So klein und doch so groß bist du, Gott. Du bist in mein Leben hineingekommen. Wer Gott sieht, der sieht, dass der Herr alles unter Kontrolle hat. Alles liegt in der Hand Gottes. Sogar dein eigenes Leben. Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Du bist sicher und geborgen in Gott. Ich lese Jesaja Kapitel 64, Vers 3. Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn du das siehst, dann wirst du keine Angst mehr haben vor der Operation, keine Angst haben vom Gericht, dann wirst du keine Angst haben vor Auseinandersetzungen, dann wirst du keine Angst haben vor Vorgesetzten. Wenn du Gott siehst, dann sind sie alle ganz klein. Da verschwinden sie alle. Und dann siehst du den Allmächtigen. Jesaja 64, Vers 3. Noch nie hat man von einem Gott gehört, der mit mir zu vergleichen wäre, sagt Gott von sich aus, prophetisch. Noch nie gab es einen Gott oder Götzen oder was es auch immer ist. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Noch nie hat jemand einen vergleichbaren Gott gesehen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, sagt dann dieser Prophet wieder zurück, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Oder eine andere Übersetzung sagt, du bist gut zu denen, die gern das Rechte tun und deine Gebote halten und an deine Geboten denken und danach handeln. Wer ist wie Gott? Wer ist wie Gott? Also noch nie gab es so einen Gott, der so mächtig ist, der Wasser teilen kann, der in der Wüste das Volk mit Manna versorgen kann, der 40 Jahre lang Israel beschützen kann mit der Wolkensäule. Noch nie gab es so einen Gott. In 5. Mose 7, Vers 19, da lesen wir von Gott, wer Gott sieht, hat eine positive Weltsicht. Der ist nicht mehr kleinkariert. Wer Gott gesehen hat, Gott kann alles. Mein Gott kann sogar Tote auferwecken. Mein Gott kann, ja, aus in der Wüste Wasser sprudeln lassen. Gott kann, das hat er gemacht bei der Hagar. Gott kann gewaltige Dinge tun. Hier 5. Mose 7, Vers 19. Durch große Machtproben, die du mit eigenen Augen gesehen hast, Israel, durch Zeichen und Wunder, durch die mächtige Hand und ausgestreckten Arm des Herrn, er hat dich rausgeführt mit starker Hand. Du hast es erlebt, du hast es gesehen, du warst dabei. Und es ist so wichtig, dass du dabei bist, wenn Gott ein Wunder tut. Für dich, für deine Familie, für deine Gemeinde oder was es auch immer ist. Des Herrn Arm ist nicht so kurz. Und so wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, wie er den Ägyptern getan hat, vor denen du dich so gefürchtet hast. Wenn du Gott gesehen hast, hast du keine Furcht vor nichts. Gibt es noch Schlimmeres, Größeres, Schrecklicheres, Herrlicheres als Gott? Vor Gott zittert alles. Vor Gott geht alles in die Knie. Vor Gott kann sich nichts halten. Alle Knie müssen sich beugen vor diesem Allmächtigen und so weiter. Und so wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich jetzt noch fürchtest. Diese Kananiter, diese Riesen. Wenn du Gott siehst, hast du eine positive Einstellung in deinem Leben, ein positives Menschenbild, Weltbild, Gottesbild, Lebensbild. Du bist gut programmiert. Psalm 119, Vers 162, langer Psalm, müsstest eigentlich den ganzen Psalm lesen, aber hier, ich lese nur den 162. Vers. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute macht. Das ist es. Wenn du Gott entdeckt hast, hast du eine große Beute, einen Gewinn in deinem Leben. Dann sagst du, Halleluja, ich fürchte mich nicht mehr. Eine große Beute. Was bleibt nach einem langen, erfüllten Leben zurück? Überleg einmal. In unserer Nachbarschaft, da ist jemand gestorben, also ein paar Häuser weiter. Und der Vater ist gestorben, dann wurde das Haus entrümpelt, die Wohnung entrümpelt. Und weißt du, gute Sachen kamen in allen Container. Ich habe gedacht, lieber Gott, und so sieht es aus, was bleibt von einem langen, erfüllten Leben? Was bleibt übrig von einem langen, erfüllten Leben? Denk doch mal nach. Und ich habe nachgedacht, guck mal, wird es bei mir wahrscheinlich auch so sein und bei dir auch und bei uns auch. Da wird es eine große Entrümpelung geben. Wenn die Kinder dann kommen und sagen, das braucht man nicht, also wir, das wollen wir nicht und so weiter. Das meiste von unserem Leben wird im Container landen, Brüder, Schwestern. Ob du glaubst oder das nicht. Dann kommen die lieben Leute, kommt das Arm und sagt, das kann man nicht mehr verkaufen, höchstens ein bisschen den armen Leuten geben, aber mehr bleibt nicht übrig. Die teuren Bücher, die teuren Möbeln, die Klamotten, die du so gepflegt hast, die ganzen Erinnerungen, was bleibt von unserem Leben? Wohl dem, der den Herrn kennt. Was bleibt von unserem Leben? Mit den ganzen Fotos und Alben, mit den ganzen Dias, mit den ganzen Liebesbriefen, Erinnerungsunterlagen, so Bilder und dergleichen. Was bleibt von dem ganzen Medizinschrank, wenn wir nicht mehr da sind? Das wird alles in den Container kommen. Denk drüber nach. Ich möchte nur dich hinführen, dass du es verstehst, es gibt noch mehr als nur das Irdische, was man sieht. Wir haben diese Tage auch darüber gesprochen. Wohl dem, der nicht nur Korn sammelt und große Scheunen baut und sagt, liebe Seele, wir sollten was für unsere Seele jetzt tun. Eines Tages kommen die Müllmänner und räumen deine Wohnung genauso aus wie bei dem da hinten, bei meinem Nachbar. Die räumen die Wohnung aus. Wenn unser Leben hier einmal abgeschlossen ist, wenn es vorbei ist, wenn die Müllmänner gekommen sind und alles wegschaffen, doch die Frage ist, was bleibt von mir? Mein Thema ist, wohl dem, der Gott gesehen hat, der Gott sieht, der Gott kennt, der Gott versteht. Wohl dem, wenn die Müllmänner da waren und alles weggeschafft haben, entsorgt haben, und dann wirst du es vielleicht zuletzt noch aus dem Haus getragen. Was wird es sein? Hast du drüber nachgedacht? Denkst du nochmal drüber? Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, lass uns nüchtern werden, Leute. Das ist unser Leben. Jeder. Da muss nicht unbedingt gleich ein Container kommen. Es kann auch anders entsorgt werden. So soll das wirklich alles sein? Die guten Erinnerungen, die netten, schönen Andenken? Landet alles auf dem Sperrmüll. Puh, das ist schrecklich, wenn man so drüber nachdenkt. Wenn das alles wäre, ich müsste verzweifeln. ist das wirklich alles. Wohl dem, der dein Wort gefunden hat, wohl dem, der dich gefunden hat, der hat eine große Beute, das bleibt in der Ewigkeit. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Das bleibt in der Ewigkeit. Wir brauchen etwas, das über den Tod hinausgeht. Wir brauchen eine Zukunftsperspektive über den Tod hinaus. Was bleibt? Und ich sag dir, was bleibt? Die Liebe bleibt es. Die Liebe. Die Liebe. Hoffnung vergeht, Glaube vergeht, Religion vergeht. All das ganze Tamtam, was wir hier getan haben, das wird alles vergehen. Was bleibt? Liebe. Und was wir aus Liebe getan haben. Psalm 119 nochmals. Ich freue mich über dein Wort, wie über eine große Beute. Wenn wir Worte Gottes bekommen haben, die bleiben in der Ewigkeit. Die kommen nicht in Container, die passen gar nicht in Container rein. Die sind viel zu mächtig. Himmel können dich nicht fassen. Und das soll in so ein Container die Worte Gottes fassen. Ich freue mich über dein Wort, über diese unsichtbaren Schätze, die im Himmel sind. Ich freue mich über dein Wort. Wer Gott einmal gesehen hat, der weiß, da gibt's noch mehr, noch was Größeres. Die himmlischen Schätze passen in kein Container, liebe Leute. Die können auch nicht entsorgt werden. Die kann uns auch niemand wegnehmen. Deshalb sagt uns die Bibel, sammelt Schätze, wo kein Motten, kein Rost, kein Dieb nachkommt oder beikommt. Diese Schätze, die ewig bleiben, die über unsere Lebenszeit hinausreichen. Schätze, wer Gott gesehen hat, der ist verzaubert, verzückt, begeistert, der ist versetzt in eine andere Region. Und dann gibt man deinen Hausschlüssel ab, deine ganze Wohnung, und du weißt, ich habe eine Wohnung von Gott im Himmel erbaut. Verstehst? Dort habe ich im Himmel eine Eigentumswohnung, die für mich, auf mich zugeschnitten ist. Preis Gott. Wenn wir hier einmal unseren Hausschlüssel abgeben, und wir werden es tun eines Tages, wir werden den Schlüssel aus der Hand geben, dann weiß ich, ich habe eine Wohnung drüben bei meinem Heiland. Und ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Wer einmal Gott geschaut hat, der weiß, Tod und Teufel, ihr könnt mir nichts anhaben. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir haben einen Bau. Ein ganz riesiges Bauwerk, Halleluja. Wenn wir einmal bei Gott sind, stell dir mal das vor, deine Eigentumswohnung, dort ziehst du ein. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und wir werden ewig bei Jesus bleiben. Abraham suchte eine Stadt, deren Baumeister Gott war. Was suchst du hier in dieser Welt? Was suchst du hier im Leben? Warum sind wir hier? Lass uns drüber nachdenken. Wer Gott sieht, der sieht nicht nur das Materielle mehr. Der sieht das Materielle, das kommt alles in den Container. Das kommt alles in den Container. Das kommt alles in den Container. Und dann, wenn du Gott gesehen hast, dann siehst du das Materielle ganz anders. Du hast, als wenn du nicht hättest. Und du hast nicht, als wenn du hättest. Paradox, widersprüchlich. Du hast eine positive Grundeinstellung zum Leben, wenn du Gott gesehen hast. Dann gebrauchst du die Dinge, freust dich darüber, aber kannst auch gleichzeitig morgen wieder in den Müll schmeißen. Oder du holst wieder aus dem Müll raus Dinge und gebrauchst für eine kurze Zeit. Wir sind hier nur im Übergang. Weißt du, wenn du Gott geschaut hast, dann kannst du leben und sterben. Das ist vollkommen egal, ob wir leben oder sterben. Wir sind des Herrn. In Lukas Kapitel 2, Vers 28 ist der Simeon. Der Simeon ist alter Mann und seine Schwester, die Hanna. Und die beiden, die haben gesagt, wir werden Gott schauen. Wir werden den Messias schauen, unsere Augen werden den Messias schauen und auf Anregung des Heiligen Geistes. Du siehst, wie wichtig die Anregung des Heiligen Geistes ist. Wenn du die Leitung des Heiligen Geistes nicht hast, du wirst vieles verpassen, sogar die Entrückung womöglich. Verstehst? Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Simeon in den Tempel, hier Lukas 2, 28. Dann nahm er breitete seine Arme aus und nahm das Kind in den Armen und segnete das Kind und sprach, lobte Gott und pries Gott und sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn jetzt haben meine Augen meinen Heiland geschaut. Wenn du Gott geschaut hast, hast du keine Angst mehr vor Krankheit, vor Tod, vor Verlust, vor Untergang, vor Katastrophe, vor Krise. Warum so viele Christen auch Angst haben? Ach, Wenn jetzt ein Komet auf die Erde zurasen würde, wenn das und jedes passieren würde, da zittern sie schon und heulen. Dinge werden passieren. Du musst vorstellen, ein Drittel der Menschheit wird ausgelöscht nach der Offenbarung. Ein Drittel der Menschheit. Da müssen schon schreckliche Dinge passieren, bis so 2 Milliarden Menschen sterben. Da wird was Schreckliches passieren. Es reicht schon, wenn einer stirbt oder zwei sterben oder irgendwelche Katastrophen passieren, da macht man schon Tamtam. Und die Nachrichten sind voll Eilmeldungen. Und jetzt hier, ein Drittel der Menschheit. Aber wenn du Gott gesehen hast, und nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen. Denn meine Augen haben meinen Heiland geschaut. Wenn du Gott geschaut hast, kannst du der Zukunft freudig entgegenschauen, egal wie die Zukunft aussieht, egal ob schon die Totengräber vor der Tür stehen oder nicht. Du kannst getrost und gelassen dein Leben geben. Und leben. Und du kannst den Schlüssel gerne abgeben und sag, nimm den Schlüssel. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Meine Augen. Du brauchst Augen, die Gott geschaut haben. Dann leuchten deine Augen, dann strahlen deine Augen. Dann bist du in einer anderen Verfassung. Wenn du Gott geschaut hast, dann fürchtest du dich nicht mehr vor dem Kollegen. Da können sie mobben, so viel sie wollen. Und segen, so viel sie wollen. Da fürchtest du dich nicht vor Menschen, die dir schaden wollen. Du weißt, Gott hat das letzte Wort. Gott hat die Kontrolle über mein Leben. Wer Gott sieht und gesehen hat, der sieht die Welt aus der Perspektive Gottes. Das sind ganz andere Werte. Das alles ist nur für einen Container. Das alles nur für Müllabfuhr. Das alles wird zum Müll. Und dann wird klein gemacht. Und dann bist du nicht mehr so hängst nicht mehr an dieses Materielle, an dieses Vergängliche, bist nicht mehr so kurzsichtig. Und es geht dir nicht mehr um Geld und Erfolg und Du hast den Heiland geschaut. Und die Frage ist, und ich habe euch diese Tage gefragt, hast du schon Jesus gesehen? Hast du schon den Herrn geschaut? Und wenn du Gott geschaut hast, dann bist du wie verwandelt. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 4, 1. Johannes 1, Vers 1. Und dann die folgende Verse. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen. Du, der Apostel, haben danach nicht irgendwie vom Himmel geschwärmt und gesagt, wir sind begeistert vom Himmel. Nein, sie haben den Himmel gesehen. Und wenn du den Himmel gesehen hast oder wie Paulus bis in den dritten Himmel entrückt worden bist, dann siehst du die Dinge ganz anders, beurteilst die Dinge ganz anders. Dann hast du vom Teufel keinen Respekt. Der ist da, dieser böse Bub. Und das ist ein böser Bub, der nur schaden wollte und der nur dir so ein Bein stellen möchte und dich nur behindern möchte. Das ist der Teufel, dieser böse Bub. Wenn du Gott geschaut hast, ach, was soll mir diese Welt? Die vergeht. Und was lese ich hier? Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben mit unseren Händen und so weiter vom Wort des Lebens. Denn das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das Leben. Alter, die überschlägt sich. Der Johannes hier, wo er das schreibt. Wir verkünden euch das Leben, das ewig vom Vater und beim Vater ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Weißt du, dann sprudelt's. Da muss man nicht fragen, wer hat heute ein Zeugnis heute Morgen? Weißt du, da geht es wie beim Ottomotor, wie die Kolben, auf und ab. Dann sitzt sich der andere und der andere springt schon hoch und erzählt schon wieder was von seinem Heiland. Wenn du Gott geschaut hast, bist du begeistert. Nicht nur in Stimmung. Weißt du, die Welt kann uns Stimmung bringen. Durch laute Musik, durch Rhythmus und was weiß ich, durch Massenaufläufe. Wir können in Stimmung gebracht haben. Aber wenn wir Gott geschaut haben, dann bist du und Gott und sonst niemand. Aber du bist in anderer Stimmung, in einer ganz anderen Verfassung. Verstehen wir uns, um was es geht? Wer Gott sieht, der hat ganz andere Ansichten. Ganz andere Meinungen. Der hängt nicht mehr an diesem System. Euro hin und Euro her. Dann kommt die D-Mark oder kommt der Rubel oder kommt der Dollar. Weißt du, das spielt das Materielle gar keine Rolle. Und der Antichrist. Wenn du Gott geschaut hast, dann siehst du, wie klein der Antichrist ist. Der Herr pustet einmal und der fliegt weg. So groß ist er. Wie eine Feder. Und die Erde floh und wurde keine Stätte gefunden. Das ist dieses System dieser Welt. Wer Gott gesehen hat, der geht mit Krisen ganz anders um. Wer Gott gesehen hat, der geht mit Katastrophen ganz anders um. Wer Gott gesehen hat, der geht mit Leid ganz anders um. Und wir haben all diese Dinge. Die gehören zu unserer Realität, liebe Leute. Wer Gott einmal gesehen hat, der geht mit Unglück ganz anders um. Das ist nur Blechschaden. Was soll's? Heiliges Blechle wird entsorgt. Nach 10 Jahren kannst du das Auto sowieso zum Schrottplatz bringen. So, wenn du einmal Gott gesehen hast, dann gehst du mit Krankheiten ganz anders um. Das beste Medikament zu deiner Heilung ist, Gott gesehen zu haben. Meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Und jetzt kann mir die Krankheit nichts anhaben. Ich bin immun. Dann gehst du ganz anders um. Gut, ich bin krank, hab Grippe, hab Schnupfen. Oder hab AIDS, hab Krebs, hab dies. Ich hab alles. Kann ich alles haben. Aber ich komme damit gut zurecht. Das ist nämlich, wenn ich Gott gesehen habe, dann komme ich mit allen Schwierigkeiten meines Lebens zurecht. Brauche ich diese Dinge nicht mehr. Wer Gott gesehen hat einmal, der geht mit Verlusten ganz anders um. Na gut, was habe ich verloren? Was soll's? Und Männer, Frauen Gottes haben im Leben oft was verloren. Lies mal die Bibel. Abraham, Jakob, David, die haben alles verloren. Und die haben sich wieder hochgerappelt. Oder Hiob. Wir können manchmal was verlieren und wir werden was verlieren und wir verlieren immer wieder was. Durch Kämpfe, Räuber, Diebe, Krankheiten. Aber wir rappeln uns nicht wieder auf. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wer Gott gesehen hat, der hat Hoffnung. Und ich sprach gestern auch von der Hoffnung und ich möchte, dass du diese Hoffnung hast. Denn Paulus sagt einmal, wir waren einmal ohne Gott und ohne Hoffnung. Wenn du Gott hast, hast du immer Hoffnung in deinem Leben. Immer Hoffnung. Du rappelst dich immer wieder hoch. Wer Gott sieht, der hat eine ganz andere Einstellung zum Leben. In 1. Korinther Kapitel 7, Vers 29 und folgende Verse. Liebe Brüder, auch liebe Schwestern. Liebe Brüder, auf der Seite Schwestern, auf der Seite die Brüder. Liebe Brüder, liebe Schwestern. Die Zeit ist kurz. Die Zeit ist kurz. Fortan wollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuten, als freuten sie nicht. Und die kauften, als sie nicht behielten. Und so weiter. Und die Dinge der Welt gebrauchen, als gebrauchten sie nicht. Muss vorstellen, First Class Hotel oder in Jugendherberge schlafen. Verstehst? Ich kann alles. Wenn du Gott geschaut hast, kannst du alles. Kannst ledig sein, kannst verheiratet sein. Verstehst du, kannst alles. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das Wesen dieser Welt vergeht. Die Erde veraltet, steht einmal in der Bibel. Und wir sind tatsächlich jetzt in der Weltzeit, wenn wir die Welt betrachten, die Erde ist alt geworden, sehr alt geworden. Die Rohstoffe sind verbraucht, alles ist verbraucht. Haben zu viele Menschen auf diesem Planeten. Die Erde ist veraltet. In dieser Welt ist alles verbraucht. Überbevölkert. Das Böse und die Ungerechtigkeit haben überhand genommen. Die Liebe ist erkaltet. Es gibt kaum noch Gutes. Dort Terror, dort Krieg. Die kämpfen und dort Terroranschläge. Die Welt ist veraltet. Und hier gibt's Trübsal und dort gibt's Trübsal. Und hier scheint alles vergeblich zu sein. Da bemüht man sich, man kämpft, man setzt sich ein, man arbeitet und fällt wieder zusammen. Hier gibt's Blumen, kurze Zeit nur, singen wir in einem Lied. Nur zur Saison gibt es Blumen. Und hier gibt es Freude, Frieden und Liebe und Glück und so weiter. Nur für kurze Zeit. Alles ist so vergänglich. Und wir haben Gott gesehen und wissen, dort ist alles ewig, dort ist alles bleibend. Das Materielle vergeht. Diese gegenwärtige Welt endet einmal, kommt an einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter kann und die Erde kippt, steht in der Bibel einmal. Und die Erde schwankt wie ein Betrunkener und die Lichter gehen aus. Gog und Magog, das formiert sich. Wenn du ein bisschen die Bibel liest und studierst, Offenbarung 20, Vers 7 bis 10, kannst nachlesen, in der Endzeit, Gog und Magog, Russland und Westblock und Ostblock, die existieren immer noch, die formieren sich. Guck mal, was in der Ukraine geschieht, was in China geschieht, was in Russland geschieht. Das sind alles nicht Zufälle. Die Erde veraltet. Aber wenn du Gott geschaut hast, siehst du Dinge, die müssen alle so kommen, wie es gesagt wurde. Die Dinge werden so kommen. Satan läuft aus. Sein Reich geht zugrunde. Die Völker werden verführt, sind bereits verführt. Die meisten haben es bloß nicht gemerkt. Die Erde ist nur noch ein Testgelände. Nur ein Testgelände, wo Satan noch einmal probiert, wie die in der Ukraine, typisch. Dann versucht man zu schlichten, dann versucht man sich einzusetzen. Die Erde kriegst du nicht mehr in Gleichgewicht. Die vergeht mit ihrer Lust. Aber dein Reich kommt, dein Wille geschieht, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Wenn du Gott geschaut hast, dann betest du das Vaterunser mit Jubel. Mit Jubel. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und dein Reich kommt. Du siehst die Welt, die Zukunft der Erde. Das siehst du ganz mit anderen Augen. Klimakatastrophe. Jetzt muss man das Klima retten. Die Frösche und die anderen Tierchen und Tiere. Verstehst du, musst du retten. Du kannst gar nicht retten, weil der Mensch eine Bestie ist. Der Mensch ist eine Bestie. Die kannst nicht retten. Die kann nur der liebe Gott retten. Er spricht ein Machtwort. Und ich weiß, es wird kommen. Als wir noch in Kreuzberg wohnten, da war jede Woche ein oder zwei Demonstrationen von den alternativen Grünen und so weiter. Die haben für das protestiert, die haben für das protestiert und was weiß ich, die haben ständig, die Welt muss gerettet werden. Da hört man immer wieder, wir müssen sie retten. Du kannst die Welt nicht retten. Jesus hat die Menschheit gerettet. Und mit der Rettung der Menschheit beginnt die große Rettungsaktion Gottes. Halleluja. Wenn du Gott geschaut hast, dann weißt, lass doch kommen, was da wollen. Die Arten sterben aus. Lass die Arten aussterben. Und die Erde ward wüst und leer. Das haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal gehabt vor ein paar tausend Jahren. Die Erde ward wüst und leer. Und dann hat Gott ein Machtwort gesprochen. Die Erde bringe hervor. Und plötzlich alles grün. Die Erde bringe hervor. Die Vögel, die Fische. Die Erde bringe hervor. Die Tiere. Und plötzlich sind so viele Arten da. Und so viel Leben da. Da wimmelt es nur noch. Und du siehst, Gott hat das letzte Wort, Gott hat die Kontrolle. Wenn du Gott mal geschaut hast in dieser Art und Weise, dann wirst du dich nicht mit den Grünen abgeben, mit der ganzen Alternativszene. Da wirst du dein Leben ganz anders ausrichten. Da lebst du für die Ewigkeit und weißt, wenn Gott kommt, wenn sein Reich kommt, da wimmelt es wieder auf dieser Erde. Die Erde ist wieder ein Paradies und der Himmel noch dazu. Preis Gott. Du siehst die ganze Erde, das ganze Ende, die ganze Zukunft, die ganze Vergangenheit mit ganz anderen Augen. Und deine Gegenwart ebenfalls. Wenn du die Zukunft mit anderen Augen sehen kannst, mit Gottes Augen, aus der göttlichen Perspektive, dann kannst du auch deine Gegenwart ganz anders beurteilen. Die Leiden dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit. Sprichst du wie Paulus. Hebräer Kapitel 1, Vers 10. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel mit deiner Hände Werk. Und sie werden vergehen. Du aber bleibst. Das ist Gottes Sicht. Du aber bleibst. Das alles vergeht. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Da diese alten Kleider gibst du im Caritas, Rotes Kreuz oder sonst noch wo. Verstehst du? Du gibst manchmal noch gute Sachen weg. Die Erde vergeht wie ein Mantel. Wirst das zusammengerollt wie ein Gewand, das man gewechselt hat. Du aber bleibst und deine Jahre werden nie aufhören. Und auch deine Jahre werden nie aufhören. Auch wenn du 120 bist, deine Jahre werden nicht aufhören. Du fängst das ewige Leben an. Alles vergeht, du aber bleibst. Das ist die Tatsache, wenn du Gott geschaut hast. Ich möchte dich einladen, eine Minute mal Gott zu schauen. Nicht Gott direkt als Person, nein, nur sein Reich, seine Sache, sein Thron, seine Herrlichkeit. Mal dort versetzt sein. Und da lebst du plötzlich ganz anders. Und darauf baust du dein Leben, auf diese Grundlage, auf diese Basis. In der Bibel heißt 1. Johannes 2, Vers 17, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Da kommt nicht die Müllabfuhr mit dem Container und hol den ganzen Ramsch, dass du da gehortet hast, die alten Lexikas und die alten Bücher und die alten Gedichte und die alten Schallplatten, die alten Dias. Stell mal vor, was die Leute noch alles zu Hause haben. Diese alten Dias. Ich kenne jemanden, der eine ganze Garage voll mit alten Dias. Und einfach fotografiert, die kann er gar nicht mehr verwerten. Heute guckt man keine Dias mehr an. Und die ganzen CDs und was weiß ich, die ganzen Kassetten. Es gibt nicht mal mehr Geräte zum Abspielen. Die hat man alles aufgehoben. Verstehst? Die Welt vergeht. Du aber bleibst in Ewigkeit. Und das ist, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. Selbst wenn sich alles auflöst, selbst wenn alles vergeht, selbst wenn das Sichtbare verschwindet, du aber bleibst, selbst wenn alles zerfällt und wenn selbst keine Geräte zum Abspielen gibt. Du kennst noch diese CDs mit 17 und 33, die Schallplatten mit 17 Umdrehungen und 33 Umdrehungen. Da gibt es keine Geräte mehr, nur noch im Museum. Verstehst? Alles wird zu Asche, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 7. Alles wird zu Asche, alles vergeht. Aber du bleibst in alle Ewigkeit. Halleluja, ich bin begeistert von meinem Gott. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Wer das einmal begriffen hat, mein Jesus lebt, der ist mir vorausgegangen. Wer Gott sieht, der bleibt. Hat immer eine positive Haltung. Hat einen anderen Charakter, einen anderen Geist. Der fürchtet sich nicht. Verhält sich anders. Alle verlieren den Kopf oder stecken wir den Kopf in den Sand. Aber der Gerechte erhebt sein Haupt. Meine Erlösung naht sich. Verstehen wir es? Der hat das anders informiert, hat andere Beweggründe. Und deshalb, Geschwister, wir brauchen diese Offenbarung. Gott schauen ist eine Offenbarung. Gott schauen ist eine Offenbarung. Die, es ist Gnade, wenn du das darfst und kannst und Gott es zulässt. So mal durch den Spalt zu gucken, durch Schlüsselloch, was da alles passiert, was alles auf dich erwartet, was er für dich vorbereitet hat. Und diese Offenbarung ist, was dein Leben sicher und gewiss macht, in all den Stürmen und Krisen. Der Herr ist bei mir. Egal was passiert, ich habe den Herrn geschaut und ich spüre den Herrn in mir. Der Hiob, der alte Hiob hier, der sagt einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann steht er ganz anders auf. Ich weiß, mein Haus ist abgebrannt, die Räuber haben alles geklaut bei mir, alles zerstört, alles kaputt gemacht, aber mein Erlöser lebt, den kann mir niemand nehmen. Die Russen, die Kommunisten können nicht vom Thron stürzen, die Faschisten können diesen Jesus nicht vernichten, niemand kann diesen Jesus ausradieren, auslöschen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich will dir Mut machen, dass du einfach stehst und stramm bist, egal was passiert. Auf dieser Welt sind wir nur Besucher und wir müssen alles da durchmachen und durchgehen. Wir sind hier nur für kurze Zeit und gleich werden wir ein anderes Leben leben. Es dauert nicht mehr so lange, glaub mir das. Es wird nicht mehr so lange dauern und wir werden ein neues Leben leben. Und in diesem neuen Leben kann dieses Leben nichts anhaben. Da werden wir auch nichts mitnehmen von hier. Du wirst deine Krankheit nicht mitnehmen nach drüben, wenn du das gesehen hast. Du wirst deine Schwierigkeiten nicht mitnehmen von hier nach drüben. Dort braucht man das alles gar nicht mehr. Dort brauchst du die ganzen Hilfsmittel nicht, Hörapparat, Prothese und. Dieses vergängliche Leben ist nur flüchtig. Weißt du, und dann die ganze Konkurrenz, die gegen mich da schafft und arbeitet. Weißt du, mein Erlöser lebt. Du hast das Gute gesehen, das auf dich wartet. Und geschweige Gutes. Jemand hat gesagt, das Beste, das Allerbeste kommt noch. Das Allerbeste kommt. So viel Gutes gibt es gar nicht auf dieser Welt, was dich erwartet. Hier ist nur noch Abglanz der Herrlichkeit von drüben. Was wir hier sehen, ist nur Kopie. Und Kopie ist niemals das Original. Das Beste kommt aus der anderen Welt, von drüben. Von der unsichtbaren Welt, aus dem Himmel, aus dem Jenseits, vom Thron Gottes. Hast du schon diese Offenbarung? Hast du Gott geschaut? Irgendwo in einer stillen Stunde? Irgendwo im Park? In der U-Bahn? Im Auto, auf dem Fahrrad. Weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten in der Gemeinde, aber in der Gemeinde werden die Leute so abgelenkt. Ja, der hebt die Hände hoch, der andere faltet die Hände, der eine kniet sich hin. Und du wirst abgelenkt von Leuten, weil du auf die Leute schaust. Du kannst Gott begegnen, wenn du nicht auf Leute guckst. Und aufhörst, auf die Menschen zu gucken. Ob du leise oder laut Gott begegnen. Nein, Gott will deiner Seele begegnen. Und manchmal hat einer eine laute Seele und der andere eine leise Seele. So nach dem Zustand deiner Seele. Deshalb die Offenbarung brauchst du, damit du die ewigen Absichten Gottes erkennst. Was er für dich vorbereitet hat. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat und nie dir in den Sinn gekommen ist. Wer Gott sieht, der lebt mit einer ganz anderen Motivation. Wer Gott sieht, der macht Gottes Willen zu seinem Willen. Wer Gott sieht, macht Gottes Willen zu seinem Willen. Gottes Pläne zu seinen Plänen. Wer Gott sieht, der macht Gottes Worte zu seinen Worten. Wer Gott sieht, der macht Gottes Methode zu seinen Methoden. Der weiß, das ist genau das, was habe ich gesehen. Und das versuche ich hier jetzt umzusetzen in meinem Leben. Wer Gott mal gesehen hat, sieht Gottes Wege und macht Gottes Wege zu seinen Wegen. Gottes Entscheidungen zu seinen Entscheidungen. Der wahre Gläubige, der einmal Gott begegnet ist, Gott berührt hat, oder Gott ihn berührt hat, je nachdem, wie du es nimmst, Der eine bitten Gott, berühre mich, und der andere, und sonst berührt Gott uns. Es ist egal. Auf jeden Fall diese Kommunikation, diese Verbindung. Wenn du einmal Gott geschaut hast, dann bist du kein Theoretiker mehr, kein Philosoph, kein Theologe mehr. Weißt du, dann geht es dir nicht mehr um Buchstaben. Ist es so, ist es so, ist es so. Du hast gesehen und es wird so sein. Und dann, was du hier auf dieser Welt noch siehst, das ist alles nur Stroh. Nur Stroh. Die Körner sind schon rausgeholt aus der Geschichte. Du orientierst dich da ausschließlich nach Gott, was du gesehen hast. Mei, oh mei, oh mei. Mei, oh mei, oh mei. Du hast die Herrlichkeit des Herrn geschaut. Und du weißt jetzt plötzlich, ach, die Welt ist schon schön. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich ein heißes Verlangen von der Erde los. Du spürst, da gibt's noch mehr. Schöner als die finnischen Wälder und Seen. Schöner als die Alpen. Schöner als Mount Everest. Schöner, größere, mächtige Dinge. Kein Auge gesehen. Das Gute, das Vollkommene, das Perfekte, das kommt. Und dann siehst du, die Herrlichkeit ist dann, da ist alles perfekt. Wir sehen schon in der Schöpfung, wie Gott die Welt geschaffen hat. Da ist alles vollkommen, bis ins Detail. Und wie viel mehr, wenn wir dann nachher in der Seligkeit sind, dort ist alles perfekt. Du beziehst eine Wohnung im Himmel, die ist perfekt. Da wird es dann gar nicht fehlen. Der geistliche, göttliche Mensch, der sich nach Gott orientiert, der weiß ganz genau, das Beste kommt noch. Halleluja, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn Jesus kommt, er nimmt dich mit, damit du dort bist, wo er ist. Jesus wollte nicht auf dieser Welt bleiben. Er sagt, ich bin vom Vater und ich gehe zum Vater. Im Psalm 1, Vers 1 und folgende Verse. Wie glücklich ist ein Mensch. Wie glücklich ist eine Seele, ein Mensch, du und ich. Wie glücklich könnten wir sein, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten oder gegen Gott arbeiten und gegen Gott leben, der nicht dem Beispiel gewissenloser Leute folgt. Wie glücklich kann der Mensch sein, der seinen Weg gefunden hat und seinen Weg geht und Gott geschaut hat, der sich nicht nach den Menschen orientiert, was macht der und was macht die, und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Weißt du, wenn du Gott geschaut hast, dann siehst du, da gibt's noch heilige Dinge. Das alles ist nur profan in dieser Welt hier. Aber du siehst, das Heilige, wer Gott gesehen hat, für den ist alles heilig plötzlich. Plötzlich kann sogar Glas Wasser heilig sein. Da ist plötzlich das ganze Leben heilig, weil er ein heiliges Leben lebt. Er hat den Heiligen gesehen. Meine Augen haben den Herrn gesehen, hat hier dieser Simeon gesagt. Der sitzt nicht mehr, wo die Quatschköpfe sitzen und die Gaukler und so weiter und rennt nicht jeden Menschen nach. Wo gehst du hin? Nein, der hält sich an Gott. Ich habe Gott geschaut und dort will ich hin und nicht woanders. Nicht woanders. Der hört nicht mehr auf sie. Wie glücklich ist ein Mensch. Hier lese ich weiter. Der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt, was du von Gott kriegst aus dem Wort Gottes, das kann die Müllabfuhr nicht entsorgen. Das passt nicht in einen Container. Weißt du, Gott überschüttet dich mit seiner Herrlichkeit. Der Segen übernimmt dich. Er gleicht einem Baum, heißt es dann weiter, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub bleibt grün und frisch. Und was er, solch ein Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Das ist, wer Gott geschaut hat. Das Beste kommt ihm. Dem gelingt es. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, das wird gut. Perfekt. Und zwar auf göttliche Art und Weise. Weißt du, du kannst mittendrin im Chaos sein. Und plötzlich aus diesem Chaos machst du Kosmos. Göttliche Ordnung. Was immer er anfasst, was er unternimmt, das gelingt ihm. Überall ist er erfolgreich. Auch in Misserfolgen ist er erfolgreich, weil er von Gott gesegnet wird. Wir müssen das Geheimnis verstehen. Wenn du Gott gesehen hast, ja, dann machst du sogar das Eisen schwimmend. Steht auch sogar in der Bibel. Die Axt, die dir mal abgerutscht ist beim Holzfällen. Das Eisen schwimmt. Weißt du, da passieren unmögliche Dinge, kannst menschlich nicht erklären. Und doch gibt es. Der bringt Frucht zu seiner Zeit. Jahr für Jahr. Regelmäßig. Wer Gott geschaut hat, der bringt Frucht zu seiner Zeit. Der bringt Frucht, nicht immer. Weißt du, ich möchte hier korrigieren, wenn du Gott geschaut hast, dann hängst du nicht nach den Methoden dieser Welt, dann lebst du ein anderes Leben. Die meisten Christen wollen jeden Tag 12-mal Frucht haben. Aber das gibt's nicht. Frucht gibt es eigentlich in unserem menschlichen Leben einmal im Jahr. Erst im Paradies ist ein Zustand, da wird es also jeden Monat die Bäume, die Lebensbäume Frucht tragen. Aber hier normalerweise ist einmal im Jahr die Frucht. Die Zeit der Frucht muss da sein. Weißt du, die möchten immer Erfolg kassieren, immer Segen. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir Leerlauf haben. Wer Gott geschaut hat, der verkraftet auch Leerlauf. Der kann einfach sagen, heute denke ich mal nach über mein Leben. Heute gehe ich schlafen. Ja. Und der Herr gibt den Seinen dann im Schlaf sogar noch. Wir sollen vernünftig sein und realistisch, liebe Leute. Alles auf dieser Welt hat seine Zeit. Auch die Frucht. Auch die Frucht. Und ich will dir etwas sagen. Wenn du Gott gesehen hast, dann wartest du, bis die Frucht von selber kommt. Bis Gott die Frucht hervorbringt. Die Natur jetzt mal. Wenn wir Bäume von Pflanzen nehmen. Gott sehen heißt, sich der Wirklichkeit stellen. Der Realität. Und da wirst du plötzlich ganz reell, ganz nüchtern, ganz sachlich. Da siehst du die Dinge mit den Augen Gottes. Wenn du Gott geschaut hast, hast du geöffnete Augen für dein persönliches Leben. Wie Gott dich angelegt hat, dann bist du ganz nüchtern und besonnen. Und Gott hat den Geist der Besonnenheit in unser Leben hineingegossen. Wenn du Gott siehst, fängst du an, richtig zu leben. Du bist ein Realist. Und Christen, meine Lieben, sollten Realisten sein. Nicht irgendwo abheben. Wolke Nummer 7. Erkenne, verstehe deine Lebenszeiten. Gott sehen heißt, die Natur sehen, die Welt sehen, das Leben sehen. Wenn du Gott geschaut hast, dann siehst du die Natur. Und genauso wie die Natur ist, so ist auch mein geistliches Leben. Ich bin nur ein Abklatsch der Schöpfung, des Kosmos. Nur ein Ableger. Bin Gottes Ebenbild. Zuallererst die erste Phase. Und ich möchte dir einfach sagen, nütze die richtige Zeit in deinem Leben. Deshalb bist du hier heute Morgen, um das zu hören, zu verstehen, zu begreifen. Die richtige Zeit, das ist dein Leben jetzt, hier und heute. Das ist dein Leben. Das ist deine Zeit. Und diene Gott in deiner Zeit, Gott. Nicht warten, bis ich mal im Himmel bei Jesus bin. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt. Zuerst ist mal die erste Phase, was wir durchmachen, ist die Zeit der Findung. Du bekommst eine Idee, hörst eine Predigt, wirst innerlich vorbereitet, das Feld wird bestellt, Zeit der Begegnung und Entscheidung, du triffst deine wichtige Entscheidungen. Wenn du Gott gesehen hast, plötzlich sagst, also so kann ich nicht mehr weitermachen. Da gehst du in die Knie und sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. Verstehst du, die Zeit der Findung, der Reinigung, der Abklärung. So, das ist das Erste, was passiert. Und dann erst wird die Saat ausgegossen, wenn alles umgepflügt wurde. Und Gott will dein Leben zuerst mal umackern. Und dann beginnt dann der Kampf und die Arbeit. Und dann, erst nachdem gesät wurde, beginnt die Zeit des Wachstums. Das ist noch nichts von der Ernte, liebe Leute. Weißt du, manche wollen 3 Wochen bekehrt und nach 3 Wochen gleich schon, was weiß ich. Wir müssen reifen. Reifen braucht seine Zeit, ist eine Entwicklung. Und dann, jetzt passiert noch, nachdem es gewachsen ist, jetzt muss die Frucht angesetzt werden. Zuerst die Blüte, oh Herr, es ist Herrlichkeit, mit dir zu gehen. Und dann wird die Frucht angesetzt. Und dann muss die Frucht reifen. Bis es soweit ist, vergehen manchmal Wochen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das Gesetz der Produktion kennen. Lebe produktiv war ein Thema dieser Woche. Das Gesetz der Produktion. Unser Leben wird von Zeiten bestimmt, von Zyklen, von Perioden, von Gott ganz klar festgelegt. 1 und 2 und 3. Und Gott überspringt nichts. Wenn du Gott gesehen hast, Gott, dann merkst du plötzlich, Gott überspringt nichts. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und er gibt uns durch die Natur, zeigt uns, meine Kinder, so geht es. In der Natur gibt es viele produktive Zeiten und viele unproduktive Zeiten. Verstehen wir es? Da hängst du am Baum. So ein armer Apfel, tut mir leid, eine arme Birne. Da hängst. Und es scheint, das alles ist nur Leerlauf und Leerlauf und Leerlauf. Oh Gott, ich möchte was tun, die Welt geht vor die Hunde. Aber du musst reifen, hängen. So, auch unsere Lebensläufe, die kennen Stillstand. Einfach, ich muss warten, bis Gott die Stunde kommt, bis Gott geredet hat, bis Gott mich schickt, bis er grünes Licht mir gibt. Bis es soweit ist. Auch die Leerläufe sind von Gott, glaub mir das. Gott hat gesagt, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Hitze und Frost wird nicht aufhören. Das sind von Gott gesetzt und das nicht nur für die Natur, sondern für dich und mich. Die Misserfolge sind von Gott, die Niederlagen sind von Gott, die Krisen sind von Gott. Ich reife in den Krisen erst richtig. Da hänge ich. Oh Gott, ich hänge durch. Merkst du es nicht, wie du manchmal durchhängst? Und wir sollten aufhören, den armen Teufel zu belästigen. Wir sollten aufhören, den Teufel immer wieder alles zuschieben. Das ist der Teufel, das ist der Teufel, das ist der Teufel. Nein, Gott hat zugelassen, dass er dies und jenes in deinem Leben macht. Er ist nicht für alles verantwortlich, sondern für vieles ist Gott verantwortlich. Er hat es erlaubt. Er sagt, ich habe es zugelassen. Aber mein Freund, taste seine Seele nicht an. Denk an Hiob. Du wirst Gott sehen. Aber bevor du Gott sehen wirst, wirst du zuerst mal den Teufel sehen und mit ihm konfrontiert werden. Das Negative kommt zuerst. Der Teufel schlägt mich oder Satan schlägt mich mit Fäusten. Das hat Paulus erlebt. Aber wir wissen, in dem allen überwinden wir weit, sagt ein anderer. Du wirst Gott sehen und Gott zeigt sich, wie man wächst. Hast du es gesehen, wie Kinder wachsen? Das habe ich bei meinen Kindern gesehen. Plötzlich sind die Ärmel so kurz, die Hosen sind so kurz, plötzlich passen sie nicht rein. Verstehst du, wenn man wächst, es gibt Spannungen. Und du wirst wachsen. Und in deinem Leben gibt es Spannungen. Du wächst und du merkst, dass du gewachsen bist. Mensch, meine Jacke passt nicht mehr. Jemand hat gesagt, also, ich weiß nicht, bei mir zu Hause kommen die Hänselmännchen und so weiter, die nähen die Kleider immer kürzer, immer enger. Du nimmst zu, du wächst, du wirst größer, was auch immer ist. Gott zeigt sich, was Reifen ist. Und es geht nicht ohne Spannung, ihr Lieben. Es geht nicht ohne Spannung. Das Wachsen geht nicht ohne Spannung. Deshalb das ganze geistliche Leben, wenn du Gott geschaut hast, hast Gott verstanden, das hat er hineingelegt in die Natur, im Geistlichen, im Glauben, überall, in alle Bereiche. Und wie heißt es einmal von Jesus? Und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Von Jesus sogar. Gott zeigt sich, indem er dich manchmal durchhängen lässt, auf dich selbst gestellt lässt oder dir manchmal nichts anderes mehr übrig lässt. Du erlebst es, aber du wächst. Während du so zum Reifen hängst, dann machst du Unpässlichkeiten durch. Unfreundlich wirst du behandelt von Menschen. Du wächst und reifst. Und aber in dem allen reifen wir. Du durchlebst Gemeinheiten. Da siehst du, wie gemein und gehässig manchmal sogar Christen sein können. Du hast gedacht, du bist nur bei lauter Heilige. Aber da gibt es auch Unheilige. Und mehr als du denkst, da wirst du den Bosheiten ausgesetzt, da befindest du dich plötzlich in der Wüste und alle, die Gott gesehen und Gott erlebt haben, die sind alle in die Wüste gegangen, geführt worden. Sogar Jesus und der Geist nahm ihn und führte ihn in die Wüste. Der Heilige Geist, nach der Taufe. Weißt du, die Taufe ist was Wunderbares, aber dann kommst du aus dem Wasser und wirst gleich in der Wüste getrocknet. Da trocknest du in der Wüste und der Geist nahm und führte ihn in die Wüste. Weißt du, aber ich darf dir eines sagen, und gerade in diesen unangenehmen Sachen, Gott passt auf dich auf. Halleluja, das kann ich dir versichern. Wenn du Gott geschaut hast, weißt du, der Herr passt auf meine Seele auf. Mit meinen Augen will ich dich leiten, sagt die Bibel. Niemand darf dich antasten. Und weh, jemand wagt es. Weh, wenn jemand wagt es, der wird mit Gott zu tun bekommen. Du reifst, aber anders als du gedacht hast. Du reifst anders als du gedacht hast. Du sagst, oh Gott, ich habe das gar nicht so geglaubt und noch gar nicht gewusst und geahnt. Weißt du, die Niedertracht und Bosheit ist sowas ähnliches wie ein Honigtopf, das die Fliegen anzieht. Das ganze Geschmeiß. In dir wohnt Jesus, in dir ist der Heilige Geist, in dir ist die Kraft Gottes. Und das zieht die Fliegen, das ganze Geschmeiß an. Und sagst, wie kommen die ganzen Wespen her? Aber da ist Honig. Und der Herr jagt sie davon, weg, 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 ihr. Hier ist mein Honig und nicht euer Honig. Gott lässt es zu, dass wir reifen. Und dann erleben wir, die Güte des Herrn hat kein Ende. Praise God. Die Liebe. Da siehst du plötzlich, er liebt mich. Auch wenn ich falle und Fehler mache und ich stehe wieder auf. Wenn du Gott gesehen hast, dann siehst du, er ist so treu zu mir. Ich war so untreu, aber er war so treu zu mir. Und du lobst und preist den Herrn. Hosea Kapitel 14, Vers 9. Ephraim, was soll aus dir werden? Das ist ein Nachkomme von Josef. Was sollen dir deine Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grünende Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Ich will dich führen, Ephraim. Ich, der Herr, will dich führen. Wer ist weise, dass er das versteht, und klug, dass er es einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter oder Übeltäter, die kommen zu Fall. Das ist es. Wenn du Gott geschaut hast, du gehst deinen Weg. Ephraim, du gehst deinen Weg. Voll Gottes, du gehst deinen Weg. Willst du Gott sehen, seine Herrlichkeit? Ich lade dich ein. Wie sehe ich Gott? Wie sehe ich seine Herrlichkeit? 2. Mose Kapitel 33, Vers 18 und folgende Verse. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, betet dieser Moses, Mann Gottes. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wenn ich mich erbarmen, dessen werde ich auch mich erbarmen. Also, du kannst nicht über mich bestimmen. Wessen ich mich erbarme, dessen erbarme mich. Und er sprach weiter. Mein Angesicht, Moses, Bruder, Schwester, mein Angesicht kannst du nicht sehen. So gerne, wie du das möchtest. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch kann das Angesicht Gottes sehen. Denn er ist ein heiliger Gott, verzehrend Feuer. Aber meine Botschaft ist, wer Gott sieht, die Gottheit sieht. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Über Jesus sehen wir Gott. Erleben wir Gott. Aber noch, das ist ein anderes Thema. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, Moses, stell dich in diesem Felsspalt. Und ich werde meine schützende Hand über dich halten. Stell dich da rein. Bis ich vorübergezogen bin. Und dann wirst du gesehen haben, ich war dabei. Wir sehen Gott immer im Vorbeigehen, wenn er vorbeigegangen ist. Oder eine andere Übersetzung sagt, wenn ich vorübergezogen bin, in der Felsspalte und so weiter, dann wirst du mich sehen und mich erkennen beim Vorübergehen. Du erlebst erst im Nachhinein, Mensch, da war doch der Herr. Da war doch die Herrlichkeit Gottes. Da war der Segen Gottes. Da war der Herr Jesus war doch da. Oder sein Engel. Oder was auch immer. Gott sieht man immer, wenn er vorübergegangen ist. Und wenn du in deinem Leben solche Phasen hast, hier ist Gott vorbeigegangen. Letztes Jahr, letzte Woche. Vor 10 Jahren, der Herr ist vorbeigezogen. Und in dieser Richtung geht es. Weißt du, wir haben eine Verheißung. Wir werden ihn sehen, den König sehen, wie er regiert, wie er verwaltet, wie er alles unter Kontrolle hält. Bevor das neue Leben beginnt, bevor man sprießt und aufbricht und sagt, oh, Glory, Glory, Glory. Zuerst wird alles vergehen. Muss das Korn in die Erde fallen, das Weizenkorn. Im Frühling ist die Zeit der Blüte, des Aufblühens, dann wächst alles und gedeiht alles. Da denkst du, es geht immer weiter, so rapide, schnell, hoch. Die Zeit des Entwickelns und Entfaltens. Und dann kommt der Sommer, der liebe Sommer. Weißt du, was im Sommer passiert? Meistens ist Stillstand im Sommer, da wächst nichts. Das ist Stillstand. Aber glaubst du, da wächst nichts? Wo sind die großen Fortschritte, großen Erfahrungen Gottes? Wo ist das alles, was uns die Vorfahren erzählt haben? Und dann kommt der Herbst, da beginnt die Ernte. Und dann bringst du die Frucht, die im Sommer, im Frühling gewachsen ist und im Sommer gereift ist, bringst du ein, die Ernte. Und dann kommt der liebe Winter, so wie wir es draußen haben. Alles eiskalt. Der liebe Winter, die Zeit der Ruhe, da ruht alles. Ja, und gerade in der Zeit der Ruhe sammeln wir Kraft für den Frühling wieder. Wieder eine neue Lebensphase. Da sammeln wir Kräfte. Und wir müssen uns konsequent an den Zeitabläufen des Lebens halten, wenn wir Frucht bringen wollen zu unserer Zeit. Es ist nicht immer die Zeit des Erntens, ohne aufhören. Nein, wir sollten immer aus jeder Situation stets das Beste machen. Wenn wir das begriffen haben, wenn du Gott geschaut hast, den Herrn erlebt hast, du weißt, aus jeder Situation darf ich das Beste draus machen. Aus jeder Situation. Und mein Leben ist im Zeitplan Gottes. Jetzt ruhe ich mal ein bisschen. Ja. Jesus hat seinen Jüngern sogar gesagt, ruhet ein wenig. Die dachten, wir müssen evangelisieren. Wir dürfen uns nichts vormachen oder vorgaukeln und vorspielen. Viele betrügen sich selbst. Sie glauben, immer ist Erntezeit. Nee, es ist eine Zeit des Gebens und eine Zeit des Nehmens. Sie glauben, wir müssen immer nur einbringen, einholen und nur nehmen. Nein, wir müssen es erstmal loslassen. Das meist, die größte Aufgabe unseres Lebens ist loslassen. Wenn du Gott gesehen hast, da fängst du an loszulassen. Da, wo dein Herz dran hängt, was du so lieb hast, bring mir deinen Isaac. Weißt du, was das bedeutet? Opfere mir das Volk Gottes. Opfere mir Israel. Bring mir deinen Isaac, den du lieb hast, deinen Sohn. Weißt du, da ist die Zeit des Testens. Und erst dann, als er bereit war, den Isaac auf den Altar zu legen, hat Gott ihn gesegnet. Wir müssen mit den Zeit, denn Gottes, mit den Zeitabläufen Gottes zusammenarbeiten, mit unserer Lebenszeit. Frühjahr aussehen, Sommer wachsen lassen, Herbst ernten und dann im Winter ruhen wieder und Kraft sammeln für die neue Arbeit. Mit Gott zusammenarbeiten. Wenn du Gott geschaut hast, hast du ein Bedürfnis. Herr, ich möchte in deinem Rhythmus, nach deinem Zeitplan, nach deinem Terminplan, nach deiner Vorstellung leben. Und Gott, wenn du Gott gesehen hast, siehst du, in welcher Lebensphase du dich jetzt erst gerade befindest. Du bist erst am Anfang, vielleicht. Oder vielleicht bist du im Sommer. Vielleicht bist du jetzt gerade im Augenblick im Herbst. Du erntest. Denkst du, das wird immer so gehen. Nein, das wird aufhören. Da musst du die Ernte verarbeiten. Und jetzt stellt sich raus, was wirst du machen? Ich will größere Scheune bauen, dieser Kornbauer. Und dann heute Nacht wird man deine Seele fordern und wer wird das gehören? In welchem Zeitabschnitt befindest du dich gerade und lebst gerade? Finde heraus, wo bin ich jetzt gerade geistlich, nicht körperlich, vom Altermäßig, wir gehen auf den Friedhof zu. Das ist wahr, also wir können uns nichts vormachen. Und dann arbeite mit den Dingen zusammen und fang an, Gott zu dienen in deiner Zeit. So wie die Patriarchen, sie dienten Gott in ihrer Zeit. Sie haben nicht gewartet, bis was anderes kommt. In ihrer Zeit, mit ihren Möglichkeiten, mit ihren Mitteln, sie haben Gott gedient in ihrer Zeit. So heißt es von Abraham, Isaac und Jakob. Unser Leben besteht aus den Zulassungen Gottes, nach Gottes Terminplan. Jetzt ist Frühling. Halleluja, das ist doch wunderbar. Alles grün blüht. Und da ist Hoffnung da. Wir sind voller Hoffnung. Und dann, wir müssen mit den Uhren Gottes ticken. Wie Gottes Uhren ticken. Und du kannst die Uhr Gottes nicht zurückdrehen. Du kannst nicht sagen, ich möchte nochmals von vorne anfangen. Du musst da anfangen, wo du gerade bist heute. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. So, wenn du heute meine Stimme hörst, sagt Gottes Wort, dann verschließe dein Herz nicht. Die meisten von uns lieben den Frühling und den Herbst. Aber nicht Sommer. Diese Hitze, oh, dieses Sengen da und dann diesen Frost hier, was wir jetzt gerade haben. Aber nur in diesen extremen Zeiten des Sommers wachsen die Dinge. Das glaubst du gar nicht. Aber gerade wenn es so heiß draußen ist, dann geht man in die Tiefe. Da bohren sich die Wurzeln und holen Wasser vom Grundwasser. Da geht man in die Tiefe. Da wächst man ganz anders, als man wachsen möchte. Viele wollen gleich in die Höhe wachsen, wie eine Rakete. Nein, es geht in die Tiefe, in der Zeit des Sommers, in der Dürre. Da bohrt man sich tiefer, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer, noch tiefer. Und dann die extreme Zeit des Winters. Ruhen und reifen. Oder mal still sein. Und das fällt vielen Christen sehr schwer, still sein. Ruhig sein. Oder im Winter bereitet man sich vor, in dieser Ruhepause und so weiter, auf was Neues wieder. Abstand von dem Alten. Und wir müssen, damit wir wieder weiterkommen in unserem geistlichen Leben, wir müssen Abstand bekommen von dem, was gestern war und vorgestern war. Abstand. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter werden nicht aufhören, hat der Herr gesagt. Es sind Zeitabläufe des Lebens. Gott hat es festgelegt für Menschen und Vieh und Pflanze. Hat es festgelegt. Das Gesetz Gottes, das nicht daran zu rütteln. Entweder fügst du dich dem, du hast Gott gesehen, ich muss Gott gehorchen. Oder du versagst jämmerlich, wer sich nicht da drin fügt und sich einbringt, den holen nachher die Müllabfuhr mit dem Container. Oft üben wir so viel Druck auf uns selber und muten uns so viel zu, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, du musst gar nichts. Du musst nur in der Hand Gottes ruhen, im Rhythmus Gottes leben. Ich muss. Viele zwingen sich nur zu was Besonderes. Ich muss genau machen, so, so, so. Nein, du darfst nur das machen, was Gott zulässt. Und Gott blockt manchmal ab. Kommt der Winter, der Frost. Wir bringen uns selbst in seelische Nöte. weil wir unter Zeitdruck uns setzen. Ich muss sofort so schnell wie möglich aufs Missionsfeld gehen. Ich kenne Missionare, die sind in ein Missionsfeld gegangen und die sind nach 3 Wochen zurückgefahren, weil die haben gemerkt, wir sind falsch am Platz. Die Zeit war nicht reif. Und der Hermann Lauser, der die Gemeinde Gottes mal gegründet hat hier in Deutschland, der kommt nach Deutschland, der sagt, eigentlich soll ich nach Deutschland gehen und nicht da irgendwo in, auf irgendeine Insel bei irgendwelchen eingeborenen Missionären. Nein, ich soll nach Deutschland gehen, kommt nach Deutschland, da regiert der Adolf Hitler. Und so weiter. Und das erste, sein Auto, das bringt er mit, ein Cadillac, das erste, was passiert, wird sein Auto beschlagnahmt. Das braucht er nicht, diese Ami da, und so weiter. Und dann musste er arbeiten bei Getränkeausfuhr. Und da hat er gearbeitet als Getränkeausfahrer und dergleichen. Und dann hat, was in Süddeutschland passiert ist, überall, wo er sein Getränke ablieferte, da haben sich die Bäcker bekehrt. Den Bäckern erzählt, dass, warum er hier ist, warum er nicht in Amerika ist, was ihm passiert ist, sein Auto beschlagnahmt und seine Geschichte erzählt, dass er einmal in eine Mission ging, aber wieder zurückkam nach ein paar Wochen. Weißt du, du musst dich von Gott führen lassen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber wenn du Gott geschaut hast, Mensch, Gott hat viel größere Pläne, viel bessere Pläne, viel vollkommenere Pläne. Also, wer Gott geschaut hat, der merkst du, der Teufel will dich nur unter Druck setzen. Schnell, schnell, schnell. Wenn du Gott folgst, hast du keine Hetze in deinem Leben. Das kannst du ganz gemächlich machen. Du musst dich nicht treiben lassen. Wir müssen ganz schnell das und das. Jemand rief mich an, Pastor, kannst du mir ganz schnell von Demo Schakarian die Bücher besorgen, die glücklichsten Menschen auf Erden? 200 Stück gleich. Ich habe gesagt, wieso denn so viel? Ja, ich muss die heute noch haben. Der Herr hat's gesagt. Habe ich gesagt, so schnell kann er nicht einmal bestellen. Der kann gar nicht geliefert werden. Ich muss zuerst mal, muss zuerst telefonieren. Und gleich morgens um 7 Uhr ruft er mich an. Verstehst du? Der Teufel treibt die Leute. Leute, wenn irgendwo Druck da ist, schnell, 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 ist vom Teufel. Gott hat Zeit, sehr viel Zeit, er hat die ganze Ewigkeit. Ich will euch helfen, nur Gott gesehen zu haben. Ich weiß selber, ich weiß, wovon ich rede. Ich war auch manchmal so in Hektik, habe gedacht, schnell, schnell, schnell. Nein. Und der Herr tat hinzu. Und es begab sie beim lieben Gott, bei Jesus Christus. So, lass dich nicht treiben. Erfolgsdruck, Leistungsdruck oder so weiter, das musst du. Du musst noch 10 Seelen heute Nacht bekehren. Nein. Und wenn du nichts bekehrst, was ist dann? Für manche Leute bist du dann ein Versager. Aber das interessiert Gott gar nicht, was die Leute denken, sondern ausschlaggebend ist, was denkt Gott von dir und mir. Und ich bin lieber ein Versager bei den Menschen, aber bei Gott anerkannt. Wenn du Gott gesehen hast, ist doch egal. Weißt du, viele Menschen erwarten viel zu viel von ihrem Leben und die Zeit ist noch gar nicht reif. Die wollen gleich Tote auferwecken und die sind selbst nicht mal aufgewacht. Verstehst du? Die sind selbst noch im Nacht und Nebel und sitzen in der Finsternis. Aber wir müssen Tote auferwecken. Da liegt jemand im Sterben. Pastor, komm und weck diesen aus dem Koma wieder auf. Und jemand hat mir sogar geschrieben, der heißt der Schumacher, dieser Sportler, der da mit Skilaufen da verunglückt ist. Könnten nicht Christen sich jetzt zusammenschließen und dass wieder aus seinem Koma kommt, dass er wieder gesund wird und dass er wieder Autorennen macht? Verstehst du? Können wir nicht zusammen beten? Wir können zusammen beten. Aber was will der liebe Gott? Was will der liebe Gott? Was will der liebe Gott? Verstehst du? Wir sind schnell dabei. Vielleicht will Gott mit diesem Schuhmacher ganz was anderes machen. Das sind genug Weltrekorde. Und jetzt sagt er, jetzt will ich dich haben, lieber Mann. Jetzt will ich mit dir reden und dir andere Werte zeigen. Man sitzt nicht hinterm Steuer und rast. Man lässt sich nicht als Gott vergöttern. Verstehst du, Gott zeigt, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Wenn du Gott gesehen hast, beurteilst die Welt ganz anders. Bist nicht gleich ein Heiliger. Ich muss es auferwecken. Nein, Gottes Stunde kommt und Gott wird auferwecken, die Toten, wenn Jesus kommt. Ja. Wir überfordern uns selbst. Wir erwarten manchmal viel zu viel von uns selbst und schaffen letztendlich gar nichts. Bleib ruhig. Jesus vollbrachte 30 Jahre in der Vorbereitung. 30 Jahre. Zu Hause beim Papa Josef und Mama Maria. Und dann 3,5 Jahre wirkt er nur, aber 30 Jahre in der Vorbereitung. Nur hat 120 Jahre gebraucht in der Vorbereitung und nur ein paar Wochen Regen zu überleben. Weißt du, und Gott hat 6 Tage gearbeitet, am 7. Tag ruhte er. Da heißt es also, dass er nichts tat. Und wir lesen nichts, dass er was getan hätte. Er ruhte. Und wenn Gott sich das leisten kann, dass er ruhte, solltest du dich auch Zeit zur Ruhe gönnen. Wir müssen einfach lernen, Flut und Ebbe. Weißt du, einmal steigt das Wasser und einmal sinkt das Wasser. Wir müssen mit diesem Rhythmus gehen. Wenn wir das nicht gelernt haben, verpassen wir so viel im Leben. Ebbe und Flut. Wir müssen nicht selbst alles produzieren. Gott braucht keinen frommen Rummel, Nachhilfe oder dass wir anschauen, Herr Gott, mach das, mach das, mach das. Er weiß, was er zu tun hat und zu lassen hat. Wir bringen uns nur um frommen Stress und wir bringen bei Gott noch so viel durcheinander mit unserer Hektik. Der Heilige Geist kommt nicht mit Fanfaren und großen Aufgeboten, mit Glanz und Gloria. Der Heilige Geist kommt in Niedrigkeit. Die Magd da, die Jungfrau, Stall. Verstehst du? Gar nichts Großes und Gewaltiges in Bescheidenheit und Niedrigkeit. Alle großen Kräfte des Kosmos sind verborgene Kräfte, die siehst du gar nicht. Die Schwerkraft, zeig mir, wo die Schwerkraft ist. Aber du kommst von der Erde nicht los. Du bist festgehalten, die Schwerkraft hält dich fest. Alle großen Kräfte sind verborgene Kräfte. Wir können das Wirken Gottes nicht selbst schaffen. Wir können Frühling nicht selbst machen, wir können Sommer nicht selbst machen, wir können Winter nicht selbst machen und wir können auch den Herbst nicht selbst machen. Das macht er alles. Er hat es festgelegt und es geht nach seinem Rhythmus, das geht automatisch. Er macht es, auch in deinem Leben. Du kannst deine Jugendzeit nicht mehr zurückdrehen, du kannst dein Middle-Age nicht mehr zurückdrehen, du kannst dich nicht zu verjüngen. Manche versuchen Lifting, 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 Lifting und je mehr sie sich liften, desto älter werden sie hinterher, wenn das Lifting vorbei ist. Weißt du, Gott hat uns in diese natürlichen Abläufe hineingestellt. Lass uns das ehrlich sein. Gott sehen, seinen Thron sehen, seine Herrschaft. Dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit, dein ist das Reich. Wir können uns in frommer Raserei versetzen. Wir müssen beten. Gott handelt, auch wenn du nicht betest, Bruder, Schwester. Es erschreckt dich vielleicht, was ich sage. Er handelt. Seine Zeit ist gekommen. Und als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. In aller Liebe. Du kannst so fromm sein, wie du willst. Gott tut das, was er tun will, zu seiner Zeit. Und sagt, so, jetzt komm's her. Verstehst du? Wenn die Zeit zur Bekehrung für einen gekommen ist, da kann sich strampeln, so viel er will. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da dachte ich, jetzt bin ich stark. Jetzt habe ich schon so viel erreicht. Jetzt kommen auch die Leute noch von Damaskus ins Gefängnis. Und dann sagt er, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Als die Welle am mächtigsten war, als er so richtig schnaufte und drohte und mit Morden und so weiter, hat der Herr ihn eingeholt. Und Gott holt die Stärksten ein. Und was sagt meine Bibel? Er will die Starken zum Raube haben. Ob wir das verstehen oder nicht. Aber das ist, was Gott will. Wir können nicht die Arbeit des Heiligen Geistes tun, die Arbeit des lebendigen Gottes tun. Das macht er alles selbst. Der Sohn macht frei. Der Sohn macht frei. Du kannst die Leute das Rauchen abgewöhnen, in eine Quarantäne stecken. Du kannst sie in eine Anstalt schicken, irgendwo zur Entwöhnung, zur Entgiftung. Die kommen wieder zurück und sind wieder die Alten. Aber wenn der Herr frei macht, ich habe mal einen Fall erlebt, da kam ein Besoffener in meinen Gottesdienst. Besoffen. Und torkelt und so weiter. Und ich konnte mir nicht helfen. Damals war ich in einem Missionszelt. Da gehe ich auf den Mann zu und lege ihm die Hände auf. Aber richtig, pfingstlerisch. Das musst du gesehen haben. Nicht so charismatisch, so verstehst du. Nein, pfingstlerisch. Und den angerührt. Und er sagt, im Namen Jesu, Alkoholteufel, fahr aus. Plötzlich sagt er, wo bin ich denn? Im Missionszelt bist du jetzt. Alkoholteufel, fahr aus. Was muss ich tun? Auf die Knie gehen, Jesus in dein Leben reinlassen. Das hat er gemacht. Obwohl er besoffen noch als Betrunkener reinkam, der torkelte, der ist sogar vom Stuhl runtergefallen. Und hat den ganzen Gottesdienst gestört. Was muss ich tun? Bekehrt. Ja. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und er ist hell nüchtern gewesen. Verstehst du, der Rausch hat sich wie in Luft aufgelöst. Jesus ist stärker als der größte Rausch. Glaub mir das. Als größter. Ich habe schon Leute erlebt, die waren unter Drogen, auf dem Trip, irgendwelchen Trip. Und als der Herr Jesus in ihr Leben hineinkam, als Gott sie berührte, als Gottes Stunde kam, Da sind sie perfekt geworden. Vernünftig, sauber, rein. Die Kraft Gottes ist es. Denn wir predigen nicht eine Botschaft, eine Philosophie, sondern die Kraft Gottes ist es. Aber das kannst du nicht manipulieren, das kannst du nicht erzwingen, das kannst du nicht sagen, so jetzt, der Geist muss übereinkommen, das Rhema-Wort muss kommen, die Inspiration muss kommen. Und dann, was ist denn das? Der Herr ist es. Lass mich ganz schnell weitermachen. Gott lässt sich nicht bestimmen von uns, wie, wann und so weiter, wann er sich in unserer Mitte manifestieren soll. Er tut es, wenn wir reif sind. Wenn du reif bist, dann kommt der Lehrer und lehrt dich. Du musst erst mal gucken, kann ich darüber langen, bis ans andere Ohr. Bin ich reif, dass ich mit beiden Ohren hören kann, nicht nur mit einem Ohr? Geht es? Verstehst? Also kannst du nicht in die Schule kommen. So werden Kinder geprüft, ob sie schulreif sind oder nicht. Und so werden Christen auch geprüft, ob sie reif sind zur Belehrung des Heiligen Geistes, in die Schule des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes. Also, dass du mit beiden Ohren hörst, mit beiden Augen siehst. Weißt du, du sagst, ja, so wenig passiert in unserer Mitte. Du kannst die Ernte nicht beschleunigen. Du kannst die Pflanzen an den Blättern hochziehen, aber du wirst sie ausreißen. Du kannst nicht die Blüte aufmachen, dass sie schneller aufgeht. Nein, alles, was so in so Gewächshaus gezüchtet wird, ist alles Mist. Ungesund, keine Werte drin. Weißt du, alles, was so in Gewächshaus gewachsen ist, was Gott will sauber gewachsene Formen haben. Früchte, sauber gewachsene Früchte. Sauber gewachsene Christen, die sich sauber entwickeln, nicht so schnell mit dem Wasserkopf oder Wasserbauch. Verstehst du, was schnell wächst, dass es ganz groß schnell wird? Nein, es geht nicht um die Größe. Wir müssen die Größe Gottes erreichen, liebe Geschwister. So die geistliche Reife, die göttliche Reife. Und genauso wenig kannst du, wie du das Wachstum nicht beschleunigen kannst, genauso wenig kannst du das Wirken Gottes beschleunigen. Du kannst dich nur sagen, lieber Gott, ich bring mich in diesen Plan, in deinen Plan ein. Ich möchte mit dir Schritt halten, mit dir im Gleichschritt gehen, mit dir im Gleichschritt. Gott macht keine Ausnahmen, auch nicht mit dir und mit mir, auch nicht mit Petrus. Alle mussten diese Schule Gottes durchlaufen. Ich muss warten auf die Zeiten Gottes, auf die Stunde Gottes, auf die bestimmte Zeit. Sogar Jesus musste warten, bis er kommen kann, auf die bestimmte Zeit, als die Zeit erfüllt war. Wir können Gott nicht gebrauchen wie einen Automaten. Oben stecke ich was rein und unten kommt was raus. Aber Gott kann uns gebrauchen. Halleluja. Wir können Gott nicht gebrauchen, aber er kann uns gebrauchen. Psalm 148, Vers 14. Sein Volk steht ihm nahe. Sein Volk Israel. Durch ihn ist es groß und mächtig geworden. Darum bleibt es ihm treu und preist ihm. Das Volk Gottes. Der Herr steht zu seinem Volk. Der Herr steht zu seinen Kindern. Auch wenn sie manchmal untreu sind. Weißt du, durch Gott bist du nicht der Schwanz, sondern der Kopf. Durch Gott bist du nicht unten, sondern oben. Wenn du Gott gesehen hast, der Herr erhebt meine Seele. Durch ihn sind wir vorne im Leben. Sind gut drauf. Durch ihn, wenn wir ihn gesehen haben, dann kannst du nicht mehr anders. Dann platzt du aus allen Nähten. Durch ihn halten wir unsere Position, stehen wir nicht irgendwo im Abseits. Ich weiß hier, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Dann suchen wir nicht nochmals, wo bin ich richtig? Bin ich in der Gemeinde richtig? Bin ich in der Gemeinde richtig? Dann spürst du plötzlich, hier ist mein Platz. Und durch ihn, wenn du ihn gesehen hast, sind wir stark, erfolgreich, erreichen wir alle unsere Ziele. Durch ihn, wenn wir ihn gesehen haben, sind wir siegreich. Durch ihn, wenn wir ihn gesehen haben, nützen wir den Augenblick. Der Herr jetzt, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Die gehen mit der Sonne auf und mit der Sonne unter. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Verstehen wir das? Nicht nur, dass wir aufgehen. Weißt du, irgendwann steht man im Zenit. Irgendwo haben wir eine Sternstunde. Irgendwo ist der Augenblick, wo die Herrlichkeit Gottes aufgegangen ist, aber dann geht sie auch wieder unter. Dann geh hin und verbirg dich am Bach, lieber Elia. Verstehst du, jetzt musst du 3,5 Jahre dort warten, bei der Witwe und beim Bach. Durch ihn nützen wir die richtige Zeit. Und dann merkte, jetzt ist die Zeit, jetzt muss ich kommen. Auch Jesus musste das lernen. Plötzlich, als der Herodes starb, merkte Josef, dass der Herodes, der nach dem Leben des Knaben getrachtet hat, dass er tot ist, lasst uns wieder zurück nach Judäa gehen. Man muss auf die Zeiten achten. Wenn der gestorben ist, dann ist die Zeit. Wenn der weg ist, dann ist der Augenblick. Wir müssen auf die Stunde Gottes achten, auf die Führungen Gottes achten. Ich habe einen Bruder in der Gemeinde in Stuttgart gehabt und dieser Bruder, weißt du, es gibt Fanatiker. Kein Arzt, keine Medizin, der hat Blutvergiftung gehabt. Und so weiter. Er hat gesagt, du musst zum Arzt gehen, brauchst Medikamente. Nein, der Herr hat gesagt, ich werde leben bis zur Entrückung, bis Jesus wiederkommt. Er hat gesagt, das weißt du nicht und das weiß ich nicht. Wir haben das nicht in der Hand. Unser Leben ist in Gottes Hand und nicht in unserer Hand. Ich verfüge nicht darüber. Nein, Bruder, aber du, das hast keinen Glauben. Weißt du, was passiert ist? An der Blutvergiftung ist er gestorben. Viele sterben, weil sie nicht den Leib des Herrn richtig kennen und wissen, was dran ist. Weißt du, Gott hat uns Menschen gegeben, Medizin gegeben, Tabletten gegeben, Kräuter gegeben, Tabletten gegeben. Er hat uns diese Dinge gegeben. Wenn wir da nicht korrekt sind, nicht sauber vorgehen, wir zerstören uns selbst, verkürzen unser Leben. Und der Mann war noch gar nicht mal so richtig alt. Die Zeit erkennen, wenn du Gott geschaut hast. Viele sehen Gott aber mit der falschen Brille. Sind kurzsichtig oder weitsichtig, wie auch immer. Die begreifen es nicht. Was ist Gott? Wenn du Gott einmal richtig gesehen hast, weißt du, Gott will immer stets das Beste für mein Leben. Immer das Beste. Wenn du auf Gott geschaut hast, dann siehst du nicht mehr nach unten das Chaos, den ganzen Mist da unten, sondern du siehst das Beste, was Gott für dich und dein Leben vorbereitet hat. Wer Gott sieht, sieht das Bleibende. Wer Gott sieht, sieht das Ewige, sieht das Unveränderliche, sieht, das ist es seit Ewigkeit, seit Alters her, hat mal jemand in der Bibel geschrieben. Der sieht das Ideal, das Perfekte, das Vollendete hier auf dieser Erde, ist nichts perfekt und nichts vollkommen, aber er ist die Vollkommenheit selbst. Und wenn, was Gott macht, dann musst du nicht mehr nachbessern. Das ist sehr gut. Was Gott macht, ist sehr gut. Da musst du auch nichts mehr hinzufügen und nichts mehr wegnehmen. Es ist sehr gut. Und ich sah die neue Stadt Gottes. Ich sah die Hütte Gottes herabkommen unter den Menschen. Offenbarung, wenn du das liest dort. Und du siehst, alles ist perfekt. Wer Gott sieht und erkennt und begreift, der sieht, was der macht, ist alles wunderbar. Wunderbar. Herrlich. Psalm 18 noch ganz schnell. Ja, der Herr hat meine Treue vergolten. Er sieht es. Meine Hände sind rein, betet der Beter hier. Die treuen Herr hältst du, den treuen Herr hältst du die Treue. Für vollen Gehorsam gibst du volle Güte. Das ist es. So, wenn du den Herrn geschaut hast, dann begreifst du, wie Gott arbeitet, wie er funktioniert. Psalm 18, Vers 25 und weiter. Den Reinen zeigst du dich in deiner Klarheit. Doch den Falschen begegnest du als Gegner. Den Lügnern, den Ganoven. Die Erniedrigten rettest du aus der Unterdrückung, aber den Hochmütigen holst du vom Ross runter. Und das macht der liebe Gott oft. Dann erlebst du Pleite, Panne und was weiß ich. Du lässest mein Lebenslicht strahlen, Herr. Du selbst, mein Gott, machst mein Dunkel hell. Du selbst, mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwelle. Mit dir springe ich über Mauern. Alles, was dieser Gott tut, wenn du Gott geschaut hast und du weißt, alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet immer bei ihm sicheren Schutz. Du weißt also, wenn ich in Gefahr bin und ich rufe zum Herrn, Hilfe! Du wirst irgendwas erwischen, wo du dich festhalten kannst. Du wirst nicht abstürzen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen. Was der Herr sagt, ist unzweifelhaft wahr. Kein anderer als der Herr ist Gott. Hast du ihn schon gesehen? Du musst von Gott ergriffen werden. Nicht, dass ich ergriffen hätte, sondern Gott muss mich ergreifen, festhalten. Nur er, unser Gott, ist ein schützender Fels. Er ist es, der mir Kraft zum Kämpfen gibt und einen geraden, gut gebahnten Weg mir schafft. Er macht meine Füße Gazellenfink, also wie in Hirschfüßen, und standfest, selbst, dass ich selbst auf steile Gipfeln gehen kann. Er bringt meinen Händen das Fechten bei und er lehrt meine Arme, den Bogen zu spannen. Das kommt alles von ihm. Psalm 18. Er macht es. Du kannst studieren, so viel du willst, aber er ist es, der dich geschickt macht. Er ist es, der, wie David mit dieser Schleuder, gerade die Schläfe des Goliath trifft. Er schafft es. Du kannst guter Scharfschütze sein, aber der Herr ist es, der das alles auslöst und alles macht. Gott geschaut, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Weiter. Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe. Du hältst mich mit deiner rechten mächtigen Hand, dass du mir nahe bist. Du machst mich stark. Der David hat den Herrn geschaut. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der hat den Herrn kennengelernt in so vielen Situationen und deshalb konnte er sich an Gott festhalten. Wer den Herrn geschaut hat, der überlebt alle Krisen, alle Katastrophen, alle Bedrohungen. Du hast den Weg vor mir frei gemacht. Nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen. Du hast es gemacht. Und ich verfolge meine Feinde, hole sie ein und ich lasse es nicht ab, bis ich sie vernichtet habe. Das ist siegreiches Christentum. Wer Gott sieht, lebt ein Siegesleben, ein Überwinderleben. Wer Gott sieht, der weiß, es wird alles gut werden. Egal wie, es wird gut werden, denn er hat die Hand mit im Spiel. Der Herr, er macht das Richtige. Bei Gott bin ich in guten Händen, wunderbar geborgen von diesen wunderbaren Mächten. Er macht alles perfekt. Wer Gott sieht, der lebt getrost und gelassen. Der legt nicht die Hände in den Schoß, der kämpft. Aber der weiß nicht, ich bin derjenige, der kämpft. Er ist es, der mich kämpfen lehrt. Er ist es, das alles möglich macht. Er ist es. Der ärgert sich nicht mehr, beneidet niemand, kopiert niemand, muss nicht übertreiben. Der kann ganz reell und sachlich und nüchtern sein. Der weiß, der Herr macht es schon. Der Herr macht es schon. Und er spielt seine Rolle dann. Er weiß, was seine Rolle ist, was er spielen soll und darf und kann, wie weit er gehen kann und dann, wo er den Herrn ranlassen muss. Und er trägt Frucht zu seiner Zeit. Er fügt sich in den Rhythmus Gottes. Er lässt einfach, es kommt, wie der Herr will. Noch die letzte Bibelstelle, 5. Mose 11, Vers 14. Und da heißt es von Gott, wenn ihr in das gelobte Land kommt, liebe Israeliten, dort ist nicht wie Ägypten, dass ihr dort Kanäle habt und da hochkurbelt und dann kommt wieder Wasser vom Nil. Nein, das gelobte Land ist total anders. Total anders. Das gelobte Land, die Leute sind dort abhängig vom Frühregen und vom Spätregen. Und so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du einsammelst dein Getreide, dein Wein, dein Öl und. Ich will geben. Aber du musst darauf achten, wann ist jetzt Frühregen und wann kommt jetzt der Spätregen. Und du musst Gott gehorchen. Der Herr sagt, wenn du dem Herrn, deinem Gott, gehorchst und dienst und tust, was er dir gesagt hat, dann wird es automatisch kommen. Der Frühregen und der Spätregen. Und dann wird dein Leben nicht ein Wüstenland sein. Das wird ein Gartenland sein. Wenn du darauf achtest, auf die Fügungen und Führungen und Leitungen Gottes. Deshalb ist es so wichtig, Gott geschaut zu haben, Gottesfurcht zu haben. Nicht, dass ich vor Gott Angst habe und zittere. Nein, oh Herr, ich möchte dir gefallen. Ich möchte dir kein Anstoß sein. Ich möchte dir kein Ärgernis sein. Ich möchte, dass zwischen dir und mir nichts dazwischen kommt. Ich möchte dir gefallen und ich passe mich dir genau an. Also, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit auch für mich, Schluss zu machen. Ja, jetzt weiß ich, dass ich Amen sage. Und dann sage ich, lass uns aufstehen und lass uns Gott loben und preisen. Und wir stehen auf. Amen. Also meine Zeit ist abgelaufen. Und irgendwann ist auch meine Zeit und deine Zeit und unsere Zeit abgelaufen. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir die Zeiten erkennen. Die Zeit ist abgelaufen und jetzt muss was anderes passieren. Jetzt muss was anderes kommen. Herr, segne uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass wir aufmerksame Augen haben, dass wir aufmerken auf deine Bewegungen, deine Handlungen, alles das, was du unternimmst. Herr Jesus, bitte hilf uns zu erkennen, die Zeichen der Zeit. Danke, Herr. Ich segne die Gemeinde, ich segne das Volk Gottes und du bist mitten unter uns. Und du füllst die Leere unseres Herzens mit deinem Heiligen Geist. Amen.